Ich gehe hier hoch, damit ich mich festhalten kann und ein bisschen verstecken. Willi sagte, wir werden viel hören über Gemeinde heute Abend. Nun, es gibt tatsächlich sehr, sehr viel über Gemeinde zu sagen. Ich werde mich auf einen kleinen Teil dessen, was über Gemeinde zu sagen ist, heute beschränken. Wir wollen ja mit und für Gemeinde heute Abend beten. Und da liegt es nahe, darüber zu reden. Ich möchte mit uns ein paar Gedanken teilen über Gemeinde und das möchte ich anhand von einem Text tun, den wir im letzten Buch der Bibel finden, in der Offenbarung. In der Vorbereitung habe ich lange gesucht und irgendwie kam ich an diesem Text nicht vorbei. Offenbarung 3, ich möchte uns die Verse 7 bis 13 lesen. Offenbarung 3, Verse 7 bis 13. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und dem Engel des Herrn in Philadelphia schreibe. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit Gottes Wort. Nun, diejenigen, die sich in der Bibel auskennen, werden sofort wissen, dass das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia eines von zweien ist, das keinen Tadel enthält. Die Gemeinde in Philadelphia bekommt ein besonderes Lob und die Verheißung einer geöffneten Tür. Was können wir von dieser Gemeinde lernen, damit auch wir als Gemeinde einmal von Gott, so wie die Gemeinde in Philadelphia, gelobt werden? Um zu sehen, warum Gott diese Gemeinde lobt, müssen wir einen kleinen, unscheinbaren Satz in diesem Text beachten und darauf werde ich mich so ziemlich beschränken. Dieser Satzteil steht im Vers 8 und heißt, denn du hast eine kleine Kraft. Zunächst lasst uns festhalten, dass es ganz wichtig ist, dass auch unsere Gemeinde sich dessen bewusst ist, dass sie diese kleine Kraft hat und in diesem Bewusstsein ihren Gemeindealltag lebt und gestaltet. Um es ein bisschen zu verstehen, müssen wir so einen kleinen Bogen schlagen und zurück ins Alte Testament gehen, was das auf sich hat mit dieser kleinen Kraft. Nun, die Bibel zeigt uns, dass Gott nicht pompös mit Macht und großem Getöse kommt, sondern in Niedrigkeit und Unscheinbarkeit. Denken wir nur zurück an das Weihnachtsfest, das wir kürzlich gefeiert haben. Da haben wir uns es nochmal vor Augen malen lassen, wie Jesus in diese Welt kam, Gottes Sohn. Seine Herrlichkeit war und ist vor den Augen der Welt verborgen. Schauen wir uns die Stiftshütte an. Sie hatte von außen gesehen überhaupt nichts Gewaltiges. Es sollte eine Decke angefertigt werden aus Fellen und diese Decke war darüber gedeckt. Es war nicht besonders anziehend, es war eine Felldecke. Die Herrlichkeit war in der Stiftshütte drin. Dort glänzte alles von Gold. Bei dem ersten Tempel, bei dem salomonischen Tempel, war es auch ähnlich. Von außen gesehen war es kein besonderer Prachtbau. Es war ein weißer, würfelartiger Bau, aber innen drin gab es viel Kostbares zu sehen, viel glänzendes Gold. Und was noch viel wichtiger ist, innen drin war die Herrlichkeit Gottes. Bei dem nächsten Tempel, bei dem herodianischen Tempel, der ungefähr 1000 Jahre nach dem salomonischen nochmal gebaut wurde, da sah es schon anders aus. Der herodianische Tempel, der glänzte von außen mit Gold. Er war prächtig anzusehen, sodass die Jünger richtig ins Schwärmen geraten, als sie Jesus den Tempel zeigen. Warum war das so? Warum hat Herodes diesen Tempel äußerlich so aufgemotzt? Nun, weil innen nichts mehr drin war. Die Herrlichkeit Gottes hat sich nie wieder in diesen Tempel niedergelassen. Seit der Gefangenschaft und als Esra und Zerubabel das wieder aufgebaut haben. Die Herrlichkeit Gottes kam nicht herein. Deswegen wurde wenigstens äußerlich kunstvoll mit Gold und Silber verziert und verschnörkelt und es war schön anzusehen. Wie trat Jesus in Erscheinung? Äußerlich ein Mann wie viele, so dass Jesaja über ihn schrieb, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jesaja 53. Und doch sagt Johannes später über Jesus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wie ist es mit der Gemeinde? Soll es da anders sein? Viele Christen, gerade in unserer weltseligen Christenheit, wünschen sich mehr Macht und Einfluss für die Gemeinden. Die Gottesdienste sollen immer mehr Eventcharakter haben, mit viel Aufsehen, großem technischen Aufwand, weithin sichtbar und hörbar. Kann es sein, dass da etwas überdeckt und übertönt werden soll, das nicht mehr vorhanden ist? Das Neue Testament zeigt uns für die Gemeinde den gleichen Weg, den unser Herr und Meister gegangen ist. Der Grundsatz gilt auch hier. Die Herrlichkeit ist innen. Die Gemeinde in Philadelphia hatte diese kleine Kraft, hatten wir gelesen. Nach außen war es keine besonders auffallende Gemeinde im Vergleich zu der folgenden in Laodicea. Sie hatte nichts Weltbewegendes, sie war unscheinbar, von der Welt ignoriert und sogar verachtet. Sie war keine gesellschaftliche Größe, kein Machtfaktor in ihrer Umgebung und in dieser Welt, aber mit verborgener, innerer, herrlichen Herrlichkeit und Kraft. Das ist der Weg der Gemeinde Jesu in dieser Welt auch heute. Es ist Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, oft benachteiligte und verfolgte Gemeinde, noch nicht triumphierende Gemeinde, das sie einmal sein wird. Gemeinde Jesu Christi ist jetzt Gemeinde unter dem Kreuz, immer noch, bis der Herr kommt. Ich fürchte, wir alle vergessen diese Wahrheit allzu leicht. Nun, worin besteht diese verborgene innere Kraft und Herrlichkeit der Gemeinde Jesu. Ich glaube, es ist er selbst, der auferstandene, lebendige Herr. Wenn er in einer Gemeinde gegenwärtig ist, wenn er im Mittelpunkt steht und alle Herzen auf ihn hin ausgerichtet sind, dann merken wir, dass darin diese Herrlichkeit und diese kleine Kraft besteht. So wollen wir als Gemeinde zu unserem auferstandenen Herrn hin versammelt sein, auch heute Abend hier. Nicht, weil wir sind die Versammelten, nicht, weil wir hier zum Beten zusammengekommen sind, sondern weil er uns hierhin versammelt hat. Nicht, weil wir etwas tun, sondern weil er etwas wirkt. Hier stellt sich die berechtigte Frage, ist Jesus nun wirklich hier in unserer Mitte? Und jemand könnte antworten, ja, denn Jesus hat es ja selber gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und wir sind heute hier viel, viel mehr zusammen als zwei oder drei. Aber können wir wirklich sagen, dass Jesus Christus generell in unserer Mitte ist? Ganz gleich, ob wir das feststellen können oder nicht? Nach dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia kommt das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Diese Gemeinde dachte von sich sehr positiv. Sie war sehr von sich überzeugt und von ihrem Reichtum, von ihrer Macht, von ihrer Schönheit. Und doch lesen wir dort, trotzdem, dass die Gemeinde meinte, dass alles in bester Ordnung sei, dass der Herr vor der Tür stand und angeklopft hat. Mal angenommen, er stände heute draußen vor der Tür. Würden wir es überhaupt merken? Würden wir nicht die gleichen Lieder, die gleichen Gebete sprechen? Würden wir nicht das Gleiche tun wie sonst auch? Würde es uns auffallen, wenn Jesus dort draußen vor der Tür stehen würde und anklopfen? Liebe Geschwister, ich glaube, wir sollten immer und immer wieder inständig Jesus darum bitten, dass er hier bei uns ist. Wir sollten ihn um seine Gegenwart anflehen und die Kraft seines Geistes in unserer Mitte erflehen, damit er es wirkt. Er offenbart sich gerne seinen Kindern. Er tut es gern, wenn wir aufrichtig vor ihm, reumütig, demütig und bußfertig erscheinen. Dann ist er da. Dann ist er hier in unserer Mitte. Wir haben weder ein Abonnement noch ein Monopol darauf. Und doch dürfen wir ihn immer wieder bitten, dass sich der Herr uns offenbart als seinen Kindern. Dabei geht es nicht immer nach einem Schema zu. So ist es immer und nicht anders. Der eine wird den Herrn durch ein Wort erleben, das ihn ganz persönlich anspricht und zur Kraft wird für sein Leben. Der andere wird die Gegenwart Jesu beim Brotbrechen am innigsten erleben. Der nächste in der Gebetsgemeinschaft, so wie heute hier, wenn wir beten werden. Und wieder ein anderer, wenn er vor dem Herrn seine Sünden bekennt und die Größe der Gnade Gottes erneut erlebt. Wie auch immer, wenn wir nur unter uns ganz real die Gegenwart Gottes erleben, das ist das alles entscheidende Kennzeichen einer lebendigen biblischen Gemeinde. Ohne seine Gegenwart wird alles nur zu einer Form, zu einer leeren Hülle, wo Dinge ablaufen, weil man sie immer so getan hat, wo man Dinge tut, weil man es gewohnt ist, sie zu tun. Wenn Jesus da ist, wenn Jesus im Herzen ist, dann kommt wirkliches Leben hinein. dann sieht man sein Wirken in seiner Gemeinde. Ohne die Gegenwart des Herrn sind wir nicht Philadelphia, sondern Laodicea. In einer lebendigen Gemeinde sehnen sich die Gläubigen nach der Gemeinschaft mit ihrem geliebten Herrn. Sie nutzen jede sich bietende Gelegenheit und können es gar nicht abwarten, bis sie zu ihm hin versammelt werden. Ist das nur eine fromme Illusion oder kann das Tatsache sein? Ganz gleich, wo wir als Gemeinde im Blick auf diesen Punkt heute stehen, lasst uns dankbar sein für das, was uns bereits geschenkt ist, und uns nach Jesus ausstrecken, damit es besser wird mit uns. Diese Dinge sind mir sehr wichtig. Sie sind der Schlüssel zum Verstehen. Eine lebendige biblische Gemeinde bejaht ganz bewusst ihre kleine Kraft. Jetzt wollen wir sehen, welche konkreten Auswirkungen es hat, wenn eine Gemeinde sich ihrer kleinen Kraft bewusst wird. Erstens, eine Gemeinde, die sich ihrer kleinen Kraft in dieser Welt bewusst ist, wird sich fest an das Wort Gottes klammern. Vers 8 in unserem Text: Du hast mein Wort bewahrt, wurde zu der Gemeinde in Philadelphia gesagt. Was heißt das? Es heißt, dass die Gemeinde ihre Kraft aus dem Wort schöpft, aus dem lebendigen Wort Gottes. Das bedeutet zunächst, dass die Lehre stimmt. Das Wort Gottes muss unsere Theologie bestimmen und nicht umgekehrt. Und das bedeutet auch, dass unser Leben stimmt. Wir wollen uns in allen Bereichen unseres Lebens unter die guten Ordnungen Gottes stellen. Auch da, wo es uns persönlich etwas kostet, wo es nicht ganz so einfach ist. Es bedeutet auch, dass wir alle Gelegenheiten, die sich uns bieten, nutzen, um aus seinem Wort für unser Leben zu lernen. Wir können also feststellen, in einer lebendigen biblischen Gemeinde wird nicht die Schrift kritisiert, sondern Menschen werden vom Wort Gottes überführt. Zweitens, eine Gemeinde, die sich ihrer kleinen Kraft in dieser Welt bewusst ist, verleugnet den Namen Jesu nicht. Wiederum in Vers 8 in unserem Text steht: Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wo sind wir heute gefordert, den Namen Jesu nicht zu verleugnen? Zum Beispiel, wenn wir uns nicht in den allgemein heute so breiten Toleranzstrom stellen. Wenn wir da nicht mitschwimmen, wenn wir da nicht mittun, wo behauptet wird, dass alle Religionen ein Stück Wahrheit haben und dass der Absolutheitsanspruch Jesu unerträglich ist. Da kann man immer wieder mit Wolfgang Dück sagen: Wenn alle Religionen gleichgültig sind, so sind mir alle Religionen gleichgültig. Oder jeder Einzelne von uns verleugnet dann den Namen Jesu nicht, wenn wir uns in der Schule, im Beruf, wo immer, mutig und für alle sichtbar auf die Seite Jesu stellen. Wie oft versagen wir da und verleugnen? Aber gebe es der Herr, dass die Menschen um uns herum nicht nur unser Verleugnen sehen, sondern auch die Tränen der Buße, wie sie ein Petrus hatte, nachdem er Jesus verleugnet hatte. Drittens, eine Gemeinde, die sich ihrer kleinen Kraft in dieser Welt bewusst ist, wird eine betende Gemeinde sein. An einer anderen Stelle in der Bibel, wo es auch sehr viel um die Gemeinde geht, in Römer 12, im 12. Vers lesen wir: In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Die Gebetszusammenkünfte sind der Gradmesser des geistlichen Lebens einer Gemeinde. Man kann es einfach auf folgenden kurzen Nenner bringen. In einer lebendigen biblischen Gemeinde wird beim Gebet viel gearbeitet und beim Arbeiten viel gebetet. So soll es sein. Viertens, eine Gemeinde, die sich ihrer kleinen Kraft in dieser Welt bewusst ist, wird das baldige Erscheinen ihres Herrn herbeisehnen und liebhaben. In Vers 10 lesen wir, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Eine Gemeinde, die mit ganzem Herzen an ihrem Herrn hängt, die wird ihn auch mit Inbrunst erwarten. An dieser Stelle fiel mir so das Bild von der Braut und dem Bräutigam ein. Wie innig sie miteinander umgehen, wie sie ihre Beziehung zueinander pflegen, das ist ein gutes Bild für den Herrn und die Gemeinde. Wenn diese Beziehung so davon geprägt ist, dass sie ganz, ganz eng ist, dass sie innig ist, dass sie liebevoll ist. Genau das ist der Kern eines richtig verstandenen Christenlebens. Wir dürfen am Kreuz ausruhen. Dort sind wir mit ewiger Liebe geliebt. Wir sind angenommen. Und unser Erlöser wird uns nie mehr hergeben. Nie mehr. Das ist schon hier auf Erden unsere Seligkeit, nicht wahr? Dass wir auf unseren Herrn warten, der uns bald holen wird. Gestern spätabend bin ich von einer Beerdigung zurückgekommen. Eigentlich ein trauriger Anlass. Und doch war es eine so mutmachende Zusammenkunft, Veranstaltung. Menschen haben von Hoffnung gesprochen. Davon, dass der Herr bald kommt, die Seinen zu holen. Darum hängen wir an ihm. Und dienen ihm freiwillig aus Liebe und Dankbarkeit. Darum können wir es kaum noch abwarten, dass unser Herr wiederkommt. Zum Schluss eine kurze Geschichte. Man erzählt, dass im vergangenen Jahrhundert oder jetzt schon im vorvergangenen Jahrhundert ein Mann vom Land in die große Stadt London ging. Er wollte an einem Sonntag zwei ganz berühmte Prediger hören. Er ging sonntagmorgens in den Gottesdienst hinein, hörte dort einen Prediger und als er nach diesem Gottesdienst rausging, da staunte er, was für ein begabter Redner, was für ein gesegneter Mann, der das Wort Gottes so gut weitersagen kann. Am späten Nachmittag ging dieser Mann in eine Versammlung, wo Charles Spurgeon predigte. Und am Ende dieser Versammlung sagte der Mann, was haben wir für einen gewaltigen Herrn? Versteht ihr den Unterschied? Das ist das wichtigste Merkmal einer lebendigen Gemeinde, dass Menschen in dem tiefen Bewusstsein nach Hause gehen, sie sind dem lebendigen Herrn begegnet. Darauf kommt es an. Zu diesem Herrn sind wir heute hier versammelt. Und ich freue mich, dass ihr hierher gekommen seid, um zu beten, um im Gebet viel zu arbeiten. Gebet kostet Anstrengung. Ich hoffe, dass unsere Herzenstüren für unseren Herrn ganz weit geöffnet sind, damit er hinein kann und uns ganz erfüllen kann, und uns die Worte gibt, die wir beten sollen. Er ist es, der in uns wohnen möchte und unser Herz mit seiner Herrlichkeit füllen will. Lassen wir ihn ein. Beten wir ihn an. Er hört unser Beten. Ihm allein sei die Ehre. Lasst uns jetzt aufstehen und diesen Herrn anbeten.